Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist Wahlsonntag. Und wenn ich es richtig beurteile, dann teilt sich unser Land grob in zwei Gruppen. Die eine Gruppe sagt, es geht uns gut, soll doch alles so bleiben, wie es ist. Und die andere Gruppe sagt, es läuft so viel falsch in unserem Land, darum muss alles anders werden. Nicht es muss, sondern es kann alles anders werden, das ist die Aussage der wohl berühmtesten Rede, die je gehalten wurde. Diese Rede, von der ich jetzt spreche, die stellt alles auf den Kopf, was bis heute das Miteinander von Menschen kennzeichnet. Sie setzt nicht auf das Recht des Stärkeren, sondern auf Liebe. Sie setzt nicht auf das Durchsetzen des eigenen Vorteils, sondern auf ein solidarisches Miteinander. Sie setzt nicht auf Kräftemessen, sondern auf Nachgeben. Sie setzt auf Gewaltlosigkeit statt auf Machtausübung. Sie findet sich nicht mit dem Vorfindlichen ab, sondern entwirft einen deutlichen Kontrast zu allem Bestehenden. Die Rede, die ich meine, ist keine Wahlkampfrede, sondern die Zusammenfassung der Lehre Jesu in der Bergpredigt. Sie umfasst drei Kapitel, die der Evangelist Matthäus gut durchdacht zusammengestellt hat. In der Bergpredigt schlägt sozusagen das Herz dessen, was Jesus gewollt hat. Jesus hat das Reich Gottes verkündigt, so erfahren wir es in den vorangehenden Zusammenfassungen des Matthäus-Evangeliums. Aber ohne die Bergpredigt bliebe das Reich Gottes ein abstrakter Begriff. Die Bergpredigt füllt diesen Begriff mit Leben und mit Inhalten. Und doch, es gibt kaum einen Bibeltext, der so umstritten ist wie dieser. An ihr reiben sich nicht nur die Ausleger, sondern auch die öffentliche Diskussion. So hat zum Beispiel der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt einmal gesagt, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Ihre Anwendung auf konkrete politische Probleme nannte er einmal absurd, man könnte vielleicht auch weltfremd dazu sagen. Das ist die Perspektive eines Realpolitikers. Realpolitik aber heißt sehr oft, Böses wird mit Bösem bedroht. Diktatoren müssen mit Waffengewalt bekämpft werden. Und wer mit der Atombombe droht, dem wird die völlige Vernichtung mit Feuer und Zorn angekündigt. Mit diesem Konflikt wird die Welt von neuem an den Rand eines Atomkriegs geführt. Und in der Tat, die Politik ist fast nie der Bergpredigt gefolgt. Stattdessen hat sie meistens Realpolitik betrieben. Und zu dieser Realpolitik gehören auch die Kriege im Nahen und Mittleren Osten. Und die Folge davon sind eben Millionen Menschen auf der Flucht, zerstörte Städte, ganze Länder, die in Schutt und Asche liegen, und Millionen von Toten. Und jeder Kriegsflüchtling, der zu uns kommt, steht für die Folgen dieser Realpolitik. Es kann alles anders werden. Diese Verheißung der Bergpredigt entwirft eine völlig andere Perspektive. Sie ist ein Kontrast zu allem, wie wir Menschen miteinander umgehen und die Welt, in der wir leben, gestalten. Und sie ist in der Tat ein guter Kontrast. Aber warum wird sie dann nicht umgesetzt, gelebt? Das mag vielleicht auch daran liegen, dass die Christen selbst oft den Eindruck hatten und immer noch haben, das ist aber schwer, was Jesus da von uns erwartet. Da verlangt er uns viel ab. Das kostet uns was. Unser Ansehen steht auf dem Spiel. Wir wollen doch nicht als schwach gelten. Und irgendwie ist das Ganze doch auch gegen die menschliche Natur. Wir schlagen nun einmal lieber zurück, als dass wir Wehrlosigkeit üben. Das mit der Wehrlosigkeit, das schaffen wir vielleicht gerade einmal am Sonntagmorgen, wir als Christen untereinander beim Kirchkaffee, aber doch nicht im Alltag mit ganz anderen Menschen. Diese skeptische Grundhaltung spiegelt sich dann auch in der Auslegung der Bergpredigt wieder. Und ich weiß, das ist vielleicht etwas anstrengend, aber ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben über die verschiedenen Möglichkeiten, wie man in den letzten Jahrhunderten mit der Bergpredigt umgegangen ist. Da gibt es verschiedene Modelle und das erste kann man so beschreiben. Da wird gesagt, die Bergpredigt richtet sich nur an ganz bestimmte Menschen. Sie gilt Mönchen und Nonnen in den Klöstern und vielleicht auch den Priestern. Sie ist nicht für alle verbindlich. Diesen Ansatz hat Franz von Assisi vertreten und er steht mit seiner Ansicht im Grunde für das ganze Mittelalter. Der nächste Ansatz. Die Bergpredigt hält uns einen Spiegel vor und zeigt uns unsere Sünden auf. Ich denke, das tut sie tatsächlich, wenn wir manche Worte aus der Bergpredigt lesen und uns und unser Leben damit vergleichen, dann kommen wir uns eben ganz klein vor. Dann merken wir, da fehlt uns noch viel, bis wir zur Verwirklichung kommen. Wir erkennen uns im Spiegel der Bergpredigt als fehlerhafte und sündige Menschen. Das ist soweit richtig gesehen, aber ich denke, darum hat Jesus die Bergpredigt nicht gehalten. Ihm ging es ums Tun. Dieser zweite Ansatz, der stammt von ihm, von Martin Luther, also von dem, um den sich viele Veranstaltungen dieses Jahres drehen. Der dritte Ansatz. Die Bergpredigt ist nicht wörtlich zu verstehen. Sie gilt zunächst für den ganz persönlichen Bereich. Es kommt nicht auf die Umsetzung, sondern auf die Einstellung des Menschen an. Diesen Ansatz hat man auch als Gesinnungsethik bezeichnet und er stammt von einem Theologen des 19. Jahrhunderts, Friedrich Schleiermacher. Und ein vierter Ansatz, der besagt, dass Jesus das nahe Weltende erwartet hat. Die Bergpredigt gilt nur eine kurze Zeit. Und bis zum Ende der Welt soll jeder Christ danach leben. Anders lässt sie sich nicht verwirklichen. Daran ist sicherlich richtig gesehen, dass Jesus tatsächlich das Ende der Welt, den Hereinbruch des Reiches Gottes vor Augen hatte und seine Ethik und seine Ansprüche daraufhin formuliert hat. Aber, wie wir alle wissen, die Erde steht immer noch. Und ich denke, seine Worte gelten, solange sich die Erde dreht, also bis heute. Diesen Ansatz einer sogenannten Interimsethik, das heißt Zwischenraum zwischen dem Jetzt und dem Ende der Welt, den hat der Theologe Albert Schweitzer vertreten. Das also sind vier Grundmuster, mit der Bergpredigt umzugehen. Und allen diesen Auslegungen gemeinsam ist der Versuch, die Bedeutung und die Gültigkeit der Bergpredigt für unser Leben einzuschränken, weil dahinter die Erfahrung steht, der Anspruch der Bergpredigt ist wirklich hoch und wir tun uns so schwer daran, sie umzusetzen und zu leben. So ist die Bergpredigt wohl die berühmteste Rede der Welt, die berühmteste Rede aller Zeiten. Und doch kennen nur wenige Menschen überhaupt ihren Inhalt. Und noch weniger versuchen danach zu leben und sie tatsächlich umzusetzen. Und gerade damit wird die Bergpredigt zum Schweigen gebracht, dass sie wohl als Rede gewürdigt wird, aber eben nicht gelebt wird. Vielleicht können Sie das auch an Ihrem eigenen Weg als Christ nachempfinden. Wenn Sie Ihre eigene christliche Sozialisation ansehen, welche Bedeutung hatte auf dem Weg zum Christwerden und auf dem Weg des Christseins für Sie die Bergpredigt? Unser Glaube ist vielmehr darauf ausgerichtet, was Jesus Christus für uns getan hat. Und das ist auch gut und richtig so. Gerade im Reformationsjubiläumsjahr kann das gar nicht oft genug betont werden. Aber das, was Jesus für uns getan hat, das ist doch nur die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite, sein Anspruch an uns, wie er in der Bergpredigt formuliert wird, das ist eben die andere Seite der Medaille. Wir sind ja nicht nur von etwas erlöst, sondern zu etwas. Kreuz und Auferstehung Jesu bedeuten, ja, wir sind erlöst, gerettet, begnadigt, befreit. Aber wir sind das alles, um das Neue zu tun, um Liebe, Barmherzigkeit und Verzicht auf Gewalt zu leben. Durch uns will Gott die Welt verwandeln. Das ist die Perspektive der Bergpredigt. Und das möchte ich am Ende dieser Einführung in die Bergpredigt auch anhand von Texten belegen. Denn es geht nicht um Meinungen und Einschätzungen, sondern um den Text selbst. Und wir sehen uns dazu einen kurzen Text oder drei kurze Texte an. Zunächst den Rahmen der Bergpredigt, die Einleitung zur Rede Jesu, die eben antwortet auf die Frage, für wen ist sie eigentlich gedacht? Und da heißt es in Matthäus 5, als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Wenn man diesen Vers alleine für sich liest, kann man denken, die Bergpredigt richtet sich nicht an die Menge des Volkes, sondern eben nur an ganz auserwählte Menschen, an die 12 Jünger, eben an Spezialisten des Glaubens. Aber die Bergpredigt hat einen Rahmen. So wie sie eingeleitet wird, wird sie auch ausgeleitet. Und in Vers 28 in Kapitel 7 heißt es dann: Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das heißt, die Klammer wird zugemacht und das Volk, was am Anfang Erwähnung findet, wird am Ende wieder erwähnt als Hörer der Predigt. Und sie reagieren darauf und sind positiv verwundert und überrascht über die Vollmacht Jesu. Also erweitert sich der Kreis der Adressaten von den Jüngern auf das ganze Volk Israel. Und dann habe ich noch einen Text entdeckt, der es noch einmal deutlicher macht, wie weit die Bergpredigt zu denken ist. Der Schluss des Matthäusevangeliums. Zunächst denkt man, das hat gar nichts zu tun mit der Bergpredigt, aber lesen wir Vers 19 im letzten Kapitel. Da heißt es: Jesus sagt, darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Der sogenannte Missions- oder Taufbefehl beinhaltet die Aufforderung, alle Völker zu lehren, was Jesus den Jüngern aufgetragen und befohlen hat. Was wird das anders sein als der Inhalt der Bergpredigt? Alle Völker, alle Menschen sollen mit dieser Botschaft erreicht werden und nach ihr leben. Das zusammengefasst bedeutet, die Bergpredigt gilt zunächst den Spezialisten, den Jüngern, aber auch dem Volk Israel und schließlich der ganzen Welt. So ist die Bergpredigt nicht nur die berühmteste Rede aller Zeiten, sondern tatsächlich das Welt- und Menschenveränderungsprogramm Gottes. Und uns alle will er dazu gebrauchen. Schließen möchte ich diese Einführung mit einem weiteren Zitat. Es stammt von Richard von Weizsäcker und lautet: Die großen Konflikte der Zeit wären lösbar, wenn wir Menschen die Kraft fänden, persönlich und politisch gemäß der Bergpredigt zu handeln. Darauf kann ich nur sagen, Amen. Demnächst mehr. Es wird eine Predigtreihe. Ich werde dann einzelne Texte der Bergpredigt auslegen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.